tolle Einstiegsfrage. Ich starte das Tonbandgerät. Würdest du dich als Homo suburbanicus bezeichnen oder eher als Suburbianer? Und wenn ja, was macht den Unterschied deiner Meinung nach aus?
Suburbianer ist gut, ne? Das ist so ein bisschen wie ein Indianer, der im Reservat lebt.
Reservat Suburbianer.
Ja, schwer zu sagen, ja? Wie kann man sich einstufen? Also ich glaube, generell sind wir schwer in Kisten zu stecken. Das heißt, wo wir herkommen, wo wir arbeiten, wo wir leben. Also dass das so einfach sortierbar ist, ist glaube ich schwer. Eine große Mischung, großer Übergang. Genau wie wir nicht Österreicher, nicht Deutsche, nicht Wiener, nicht Niederösterreicher sind, sondern irgendwie uns anders definieren.
Brauchen wir diese Definition? Ist das wichtig?
Ob wir Definitionen haben, um andere einzuschätzen. Ich glaube, für uns selber muss man einmal wissen, wer man ist und dass man vielleicht unabhängig von seinem Lebensort auch agiert und existent ist. Gerade wenn man vielleicht schon viel umgezogen ist, viel in neuen Gebieten gelebt, gewohnt hat, und kann man sich nicht 100% durch seinen Wohnort oder durch seinen Arbeitsort definieren, weil sonst wird man sich bei jedem Umzug, bei jedem Weiterziehen komplett verlieren und sich selbst irgendwie aufgeben. Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob jemand sein Leben lang an einem Ort gelebt hat und da fest verwurzelt und irgendwie stark integriert ist und der zieht an einen neuen Ort oder jemand, der so ein Nomade der modernen Bildungs- und Arbeitswelt von Ort zu Ort gezogen ist. Der muss sein Haus irgendwie mitnehmen, emotional, von einem Ort zum anderen. Und trotzdem braucht er natürlich einen schönen Stellplatz, ne, um im Wohnwagen-Jargon zu bleiben. Der braucht trotzdem einen Ort, wo er gerne aus dem Wohnwagen herauskommt und agiert mit der Umgebung. Wenn man jemand ist, der halt nicht für die Ewigkeit gekommen und nicht für die Ewigkeit gegangen ist.
Sehr philosophische Worte. Aber auch da wieder stelle ich mir die Frage, das wiederum auf einen Großteil der Menschen zutrifft, ja? Ob diese, um in dieser Bildersprache zu bleiben, diese, ob für jeden ein Stellplatz wichtig ist, ja? Wie man wohnt, also gerade wenn ich mich hier umschaue, mit meinen Augen, mit meinen kritischen, frage ich mich manchmal wirklich, ob das für die Menschen wirklich wichtig ist, einen schönen Platz zu haben. Wissend, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Ja, hier kursiert ein anderes Schönheitsideal. Ja. Gerade wenn man viel herumgekommen ist und sich hier umschaut, dann ist eine gewisse Dissonanz zwischen dem Schönheitsbild, das sich der großen Welt da draußen wiederfindet und dem Schönheitsideal hier. Aber mir gefällt das Bild, das du gezeichnet hast. Wir müssen für uns wissen, wer wir sind. Wir brauchen für uns diese Identität. Und dann gibt es halt unterschiedliche Ansätze. Der eine definiert sich über seinen Job, über das, was er hat. Und dann gibt es Menschen, die sich über das definieren, wer sie sind.
Stimmt, ja. Und ich glaube schon, dass Groß-Enzersdorf oder Suburbia, auch wenn ich weiterziehen sollte im Leben, dann ein Teil von dem ist, mit dem ich dann in den nächsten Ort ziehen würde und mit den Erfahrungen und mit dem Wissen um das Leben in Suburbia dann weiterziehen. Also so wird es dann ein Teil von mir.
Was?
So wie mich auch alle anderen Punkte, über die ich in meinem Leben von A nach B gezogen bin, die habe ich alle in einem gewissen Grad mitgenommen. Ich erinnere mich daran und habe da irgendwas Positives herausgezogen, vergleiche dann wieder mit den neuen Orten. Das kann man ja erst, wenn man quasi vom Urbanen bis zum Ländlichen alles mal erlebt und durchlebt hat.
Was macht für dich das Spezielle, was ist für dich das Spezielle am Lebensraum Stadtrand?
Also das ist das erste Mal, dass ich Großeinsersdorf ist das erste, die erste Station von vielen, vielen, wo ich wirklich so in diesem klassischen Stadtrand sitze oder lebe und eben nicht nur arbeite und pendle, also dass ich jetzt komplett nur in der Stadt lebe, sondern das ist eine Mischung aus Leben, Arbeiten, Schlafen, alles quasi ausgelebt und ausgetestet. Und den Unterschied macht, dass auf der einen Seite, also gerade hier in Großeinsersdorf, sind wir so positioniert, dass wir, also ich und meine Familie, einen Großteil der Zeit in der gegenüberliegenden Seite, also nicht klassisch in Richtung Wien orientiert, sondern Richtung Wald, Feld und Wiese orientiert Zeit verbringen. Also wahrscheinlich konträr zu den meisten anderen, dass der Weg, der uns dann irgendwie nach dem Schlafen rausführt, eher in Richtung Wald oder Eckartsau herausführt. Und dass man trotzdem innerhalb von kurzer Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die große Stadt kommt. Das ist eine Situation, die ich sonst vorher noch nicht gehabt habe. So. Also ich kann in 20 Minuten im Wald sein, ohne einen Menschen zu sehen. Oder auf dem Acker, ohne einen Menschen zu sehen.
Und umgekehrt in 20 Minuten in der Stadt sein, ohne
mit einen 100, zu sehen. Richtig, genau. Ja, genau. Und das ist schon ein Extrem. Und das habe ich in dem Fall auch tatsächlich schon jetzt auch im größeren Umfeld so gehabt, dass ich in den Wiener Hausbergen eine Birkenzählung irgendwo oben am Berg im Schnee gemacht habe und habe im Fels gelegen und habe da Birkhähne gezählt und habe dann am Mittag in der Staatsoper eine Vorführung gehört. Und diese theoretische Möglichkeit, jetzt auch wenn die Birkhähne nicht in Großeinsersdorf balzen, aber das geht genauso mit dem röhrenden Hirschen, diese Kombination, beides so zusammen zu haben, die macht dieses Gebiet irgendwie aus zwischen Stadt und Kultur und Land mit Natur. Für mich. Weil ich halt intensiv beides nutze.
Glaubst du, dass du da Teil einer Minderheit bist oder machen das viele? Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung. Gibt es viele Menschen, die hier leben, die sich der Besonderheit dieses Ortes bewusst sind und das auskosten?
Nein, das glaube ich nicht. Also man muss, glaube ich, sich über diese reglementierten Zugänge zur Natur erstmal hinaustrauen, weil der Nationalpark, der direkt vor unserer Tür steht, ist ja mit Regeln und mit Grenzen und mit offiziell ausgewiesenen Wegen ausgewiesen. Und das schreckt, glaube ich, schon mal viele Leute ab, ein Erlebnis zu haben, wo man dann nicht 1000 Leute sieht. Also die Hürde, mehr als mit dem Hund Gassi zu gehen, ist, glaube ich, für den allergrößten Teil der Leute, obwohl es so nah um uns herum ist, zu groß. Das mit dem Hund Gassi gehen, das ist eine minimale Hürde, das kann jeder. Tun, glaube ich, auch viele. Aber diesen Schritt weitergehen, um 3 Uhr nachts oder so rauszugehen, um 4 Uhr, um dann das erste Licht draußen zu erleben, das tun dann schon weniger.
Muss ich mir selber bei der Nase nehmen. Ich wohne seit 8 Jahren hier und ich war einmal in der Nacht in der Lobau.
Ja. Das stimmt.
Einmal.
Ja?
Nein, zweimal. Mit dir einmal.
Stimmt.
Und einmal mit Peter. Und das waren beides wirklich einschneidende, schöne Erlebnisse. Und ich glaube schon, dass ich einer bin, der das überdurchschnittlich in Anspruch nimmt. Aber mich interessiert, was diese Hürde, die du ansprichst, ja, diese vielleicht Schwellenangst, oder muss man sagen, es ist eine Obrigkeitshörigkeit, dass man sich unter diesen ganzen Verboten unterordnet und pauschalisiert und gleich draußen bleibt, wenn man sagt, da will ich nicht rein, weil da sind zu viele Verbote. Ist es Faulheit, weil man so weit gehen muss, ja, vom Parkplatz? Ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin. Die Leute bewegen sich immer so im Umkreis der Ränder. Wenn du wirklich weiter tiefer vordringst, wird es dünner.
Absolut. Und damit spannend, ja. Dabei ist es gar nicht weit, bis es spannend wird. Wir haben ja vom Institut diese Analysen gemacht, wo wir diese Besucherströme in der Lobau untersucht haben. Also sowohl mit Befragungen als auch wirklich mit Zählungen, auf welchen Wegen die Leute sich bewegen. Und der allergrößte Teil der Leute konsumieren die Lobau wirklich nur auf diesen ausgewiesenen Autobahnen, wo auch geplant ist, dass alle Leute nur auf diesen Autobahnen laufen, um das zu kanalisieren, um diese Millionen Menschen da wirklich nur auf kleiner Fläche laufen zu lassen. Und wenn man dann schaut, wie viele sich noch weiter nach hinten trauen, das wird immer weniger, extrem weniger.
Wenn du vom Institut sprichst, welches Institut ist das?
Also der Grund, warum ich überhaupt hier bin, ist das Institut für Wildbiologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Es war als klassischer Bildungsflüchtling mein Weg als Deutscher nach Österreich, nach Wien. Nur dass ich jetzt keinen Medizinstudienplatz belegt habe, sondern dass ich eben diesen Master in Wildtierökologie und Wildtiermanagement hier studiert habe in Wien.
Den es sonst in Deutschland nicht gibt?
Gibt es in Europa in der Form eigentlich nur in Wien.
Wow.
Und deswegen zieht er auch internationale Studenten im deutschsprachigen Raum, im internationalen Bereich an und lockt sie nach Wien. Und das ist erstmal diese Stadt, also dass man hereingezogen wird in die Stadt mit einem Studiengang, der eigentlich nur draußen funktioniert, wo dann zu jeder Feldtrip, jede Feldarbeit wieder draußen irgendwo auf dem Land stattfindet.
Ja, wäre es nicht sinnvoll jetzt, es gibt ja hier im Ort eine Dependance.
Ja, genau.
Die hier anzusiedeln.
Ja, genau.
Dann also, werden die Wege kürzer.
Genau, also die BOKU hat ja auch solche Außenstellen. Lunz am See zum Beispiel, der Wassercluster, da wird die Gewässerforschung gemacht. Und die sind halt mittendrin. Ja? Ja. Da geht man vor die Tür und kann sofort loslegen. Aber das ist bei der BOKU natürlich so gewachsen. Die war früher an einem anderen Standort und ist dann irgendwann nach Wien. Und eigentlich da, wo sie stand, war früher draußen auf den Feldern. Da stand kein Haus, nur die BOKU. Und dann ist Wien halt um die BOKU herumgewachsen. Man hat sich nicht wehren können. Genau. Das war komplett frei, offene Felder vor der Stadt. Und dann ist das die Stadt um die BOKU herumgewachsen. Genau, auf jeden Fall hat man da auch schon diese Dualität erlebt irgendwie, dieses in der Stadt studieren und vielleicht auch Nachtleben, Kulturleben nutzen und dann draußen Feldarbeit, Forschung draußen in der großen, weiten Welt zu tun und wieder zurückzukommen.
Wie kam es überhaupt dazu, dass du diese Ausbildung machen wolltest? Ist es ein früher Kindheitstraum? Wurden die Weichen da schon in der Kindheit gelegt oder... Das ist jetzt später entstanden.
Nein, das ist definitiv entweder genetisch fixiert oder Frühprägung. Also in der näheren, weiteren Verwandtschaft ist alles, was Biologie, Ornithologie, Vögel, Tiere, Natur angeht, immer schon über Generationen irgendwie weitergegeben worden. Und in meiner Kindheit war es halt so, dass ich in sehr ländlicher Umgebung habe aufwachsen können, sehr viel Tiere, Natur konsumieren, im wahrsten Sinne des Wortes, von Essen bis Beobachten können. Und hat da in der ersten Schulklasse schon gesagt, ja, ich möchte mal Biologie machen, Biologieprofessor werden. Da stand Berufswunsch, erste Klasse in der Schule, Biologieprofessor. Ist es nicht ganz geworden, aber irgendwie war das schon relativ schnell vorgegeben.
Das ist Du bist jetzt mehr, du hast nachjustiert und willst bewusst mehr raus und Selbstständigkeit oder hatte die Arbeit an der Uni, diese sichere Arbeit, hat sich das entwickelt, war das geplant oder diese Assistentenaufgabe oder ist das ein normaler Weg, den man da geht?
Na, also das Ziele im Leben ändern sich, glaube ich, relativ häufig, wo man hinzieht, wo man hingeht. Jede Universität hat mich dann irgendwie anders in andere Richtungen geprägt. Also wenn ich in Würzburg geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich in Afrika in irgendeiner Forschungsstation gewesen und dann Göttingen wäre ich wahrscheinlich in Südostasien irgendwo gewesen oder auf Madagaskar und dann nächste Station eben mit Wien. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, in denen man arbeiten kann. Und bei uns gibt es eben diese zwei großen Felder. Das eine ist rein wissenschaftlich zu arbeiten, was mir sehr großen Spaß gemacht hat, wo ich sehr viel gelernt habe, sehr viel Freiheiten auch gehabt habe an der Bodenkultur. Und dann gibt es eben bei uns als Spezialgebiet vielleicht sehr viel angewandte Projekte, weil wir als Wildbiologen uns tatsächlich mit dieser Interaktion zwischen Mensch, Tier und Natur auseinandersetzen. Und die passiert halt in sehr angewandten, sehr interaktiven Systemen draußen. Nicht eine rein theoretische Arbeit, sondern das muss praktisch draußen funktionieren, erprobt werden, erlebt werden, erfahren werden. Und durch diese praktische Arbeit auch an der Universität habe ich halt das Leben und Lieben gelernt in dieser Interaktion draußen mit den Leuten, mit der Natur, mit dem Habitat, mit den Tieren zu arbeiten und mir da Ideen zu finden, wie ich das Ganze umsetzen kann. Und gesehen, dass eben dieser rein akademische Bereich für mich langfristig einfach nicht das bieten kann, weil es halt sehr stark auf Produktion von Journalartikeln, Paper publizieren, also rein stark auf diesen wissenschaftlichen Output und nicht auf die Umsetzung vor Ort ausgelegt ist.
Und man da auch das machen muss, was quasi vorgegeben ist oder was von außen angefragt wird an Studien?
Das weniger. Also man kann, glaube ich, man kann schon relativ frei die Richtung, in die man forscht, sich überlegen. Ist natürlich abhängig davon, Finanzierung dafür zu finden. Aber grundsätzlich gilt es noch, dass die Forschung frei ist. Also in unserem Bereich auf jeden Fall. Aber trotzdem ist man natürlich, am Ende des Tages müssen wissenschaftliche Publikationen, die ganz andere Zielsetzungen haben, als man draußen in der Natur jetzt hat, das Endprodukt sein. Das ist schon das, woran dann gemessen wird und was dann weitergeht. Und da ist dieser Wissenschaftsbetrieb sehr gnadenlos, sagen wir mal so in der Richtung. Und da sehe ich für mich die Option, in dieser Kombination auch aus rein wildbiologischen Sachen hinauszudenken, weitere Sachen zu machen, auch stärker in den Bereich Erwachsenenbildung oder Citizen Science zu gehen. Das sind alles so Möglichkeiten, die ich mir da in der Selbstständigkeit erarbeiten kann.
Du hast von zwei anderen Stationen gesprochen, Göttingen und Würzburg. Was hast du dort gemacht?
Das ist im Rahmen meiner Ausbildung eigentlich, sind es die ersten Schritte gewesen. Also Würzburg, erstes Studium nach dem Abitur, Biologie. Da meine Frau Elisabeth kennengelernt, Biostudium, und haben da das Vordiplom gemacht, den ersten Teil des Studiums. Und dann wieder alles.
Das braucht man quasi, um dann diesen Master zu machen, oder ist es einfach eine Grundlage, die gut ist, sie zu haben?
Ja, damals der Plan wäre gewesen, da auch fertig zu studieren. Aha. Und dann haben sich aber unsere Lebenspläne da gedreht. Ellie ist auf Weltreise gegangen und ich hatte ein anderes Studium in Göttingen gefunden. Das war gerade der Umstieg zwischen Master und Bachelor. Und habe da dann quasi nochmal umgesattelt und bin nochmal in eine etwas andere Ausrichtung in Göttingen gegangen. Habe dann einen Bachelor gemacht.
Okay.
Habe die Vorlesungen aus Würzburg mir anerkennen lassen für diesen Bachelor. Bin dann in Bolivien gewesen für die Feldarbeit. Habe da mit Vögeln in Bolivien gearbeitet. Und als ich dann zurückkam auf der Suche nach einem weiteren Master, bin ich dann über dieses Angebot in Wien gestolpert. Und dann bin ich danach nach Wien gezogen.
Okay. Spannend. Finde deine Arbeit sehr, sehr interessant. Ja, so facettenreich, wie du eben sagst, also dieses Zusammenspiel, die Interaktion zwischen Mensch, Tier und Natur, das Forschen, das Fragen definieren und diesen dann nachzugehen. Aber eine Frage, die ich immer gern stelle und was mich interessiert, was machst du eigentlich? Was glaubst du, was steht über dem allen? Ja? Dass du arbeitest, dass du tust, wie du wirkst, ja? Was machst du eigentlich? Also, ich weiß nicht, ob ich dir die Frage schon mal gestellt habe, aber ich habe dir erzählt, weil der Jude dir mal diese Frage gestellt hat, ja, du verkaufst Eis, aber was machst du eigentlich? Und wir sind dann danach gegangen, sind drauf gekommen, eigentlich bietet sie den Menschen einen Kurzurlaub im Alter. Wenn du jetzt dieser Frage nachgehst, was würde da rauskommen? Aber eigentlich mache.
Ist schwer. Du hast mir die Frage schon mal gestellt und ich habe es mir nicht mit ausführlicher Genauigkeit dann selbst nochmal gestellt und darüber nachgedacht. Aber wenn man das so weiter abstrahiert, dann bediene ich eigentlich den Wunsch oder das Verlangen von meinen Auftraggebern, ihre eigene Neugier zu befriedigen. Und sie können das in ihrem Lebensalltag nicht mit den Methoden, mit der Zeit, mit dem, was sie zur Verfügung haben. Also eigentlich sind meine Auftraggeber, egal ob das jetzt die Uni oder irgendwer anders ist, sind neugierig, verstehen etwas nicht, wollen etwas herausfinden, wollen sehen, wie etwas zusammenhängt und können das aber mit ihrem Zeitbudget, mit ihrer Aufgaben, mit ihrem Kopf nicht lösen. Und die leben das aus, indem sie mich forschen, abenteuern, nachdenken lassen und sich dann darüber freuen und das nutzen und in ihrem Arbeitsalltag dann einsetzen, was da an neuen Ideen, neuen Erkenntnissen herausgekommen ist.
Das heißt, mit anderen Worten, du bedienst möchte gern oder leider nein Neugiersnasen und bist eine Auftragsneugiersnase.
Eigentlich schon, ja. Cool. Ich darf auch als Erwachsener ein verspieltes, neugieriges Kind sein, der einfach sich in Sachen reintigert, Lösungsansätze findet, um Sachen herauszufinden, die sonst verborgen sind, die die Leute sonst einfach mit ihrem normalen Alltag nicht auf die Spur kommen. Und diese Information, das, was ich da habe, darf ich dann weitergeben und darf versuchen, andere Leute darauf neugierig zu machen, zu begeistern und vielleicht auch in ihrem Tun und Handeln zu verändern.
Darf ich neugierig sein und fragen, ob es ein Projekt gab, das dich überaus begeistert hat? Vergangenheit, eine Frage, auf deren Spur du geschickt wurdest?
Das ist, glaube ich, Berufskrankheit der professionellen Neugiernasen, dass sie sich von ganz vielen Sachen begeistern lassen und dass sie in fast jedes Projekt, in das sie reingehen, weil sie ja freiwillig in diese Sachen reingehen. Also ich bin eigentlich nie in ein Projekt gezwungen worden, was ich nicht machen wollte, sondern es waren alles Sachen, die vorher quasi auf dem Tisch lagen und wo ich mich selbst immer entscheiden konnte, ob ich Lust hatte, sich mich da rein zu tigern. Und deswegen ist das eben ein ganz großer Unterschied zu Projekten oder Aufgaben, wo ich etwas machen muss, wo ich keine Lust habe und keine Begeisterung zu habe. Das ist ein großes Glück und da bin ich auch sehr dankbar für diese Zeit an der Bodenkultur, weil du da eben diese Freiheit hast, dich da rein zu tigern, wo du große Lust und Spaß hast und ja, Sachen herauskriegst. Und ich bin vor allem immer begeistert, wenn wir es schaffen, aus einer eben unsichtbaren Welt, aus etwas, was für uns irgendwie nicht erreichbar oder nicht beobachtbar oder nicht verstehbar vor uns steht und viele Fragezeichen irgendwie hervorholt, wenn wir es schaffen mit unserem Werkzeugkasten, ja, also wildbiologischen Werkzeugkasten, es schaffen, Sachen aufzudecken, zu zeigen, sichtbar zu machen, wo ich dann nachher in diesen Gesichtern, in denen ich dann diese Ergebnisse dann nachher präsentiere, ein großes Aha sehe, ein Leuchten in den Augen, ein Strahlen, ein Begeistertsein. Häufig ist es etwas, was die Leute eh über Generationen traditionell schon irgendwie gefühlt haben, was der Urgroßvater, dem Vater, dem Sohn immer schon erzählt hat. Also wenn der Wind stürmt, dann bleibt zu Hause als Jäger, weil die Rehe dann im Wald bleiben. Und deswegen geht man bei Wind nicht jagen. Und dann schaut man sich das halt an und fragt halt nach, stimmt das wirklich? Was machen denn die Rehe, wenn wir alle im Haus sitzen? Sind die weniger draußen als an einem sonnigen Tag? Und wenn man dann nach so viel Forschungsarbeit dann irgendwann dann am Tisch zusammensitzt und sagt, so, und jetzt haben wir es, und jetzt lass dich überraschen davon, ob die Rehe wirklich bei Wind und Sturm auch im Bett liegen und die Decke über den Kopf ziehen und sagen, na, bleib zu Hause. Und dieses so gefühltes Wissen dann aber auch bestätigen zu können oder eben auch widerlegen zu können mit modernen Techniken, Technologien, aber dieses Lernen aus diesem alten Wissen und dieser modernen Technik, das macht mir besonders viel Freude.
Hilft dir da dein Techie-Gen?
Das hat sich ja erst so entwickelt. Also ich war früher überhaupt kein Techie. Also ich war früher wirklich eben der mit dem Fernglas und Fernglas und Bleistift und Block irgendwo im Wald gesessen ist. Und das hat sich wirklich erst so entwickelt, weil die Technologien zugänglicher geworden sind, weil heute diese Baupläne, dieses Wissen geteilt wird untereinander. Das ist offenes Wissen jetzt mittlerweile und über die Leute erklären den anderen Leuten, wie so etwas funktioniert, wie man so etwas selbst bauen kann. Und das ist eigentlich so eine Wissensrevolution, die plötzlich ermöglicht, dass man ohne großes Startkapital sofort loslegen kann.
Du sprichst von Open Source.
Genau. Mhm. Okay. Open Source ermöglicht es mir, all diese Sachen, die ich da momentan mache, zu machen, weil diese Investitionshürde, dass ich früher 100.000 Euro für Technik erst ausgeben musste, bevor ich dann das erste Reh verstanden habe, das gibt es jetzt nicht mehr, sondern der Zugang ist direkt und schneller. Und
das ist total spannend. Also es gibt viele Open Source, viel Open Source Wissen, aber jetzt aus meiner Perspektive wenig Wissen darüber, was es alles an Open Source Wissen gibt. Mhm. Wie kann ich als jemand, der sich interessiert dafür, wo und wie schaffe ich mir dann einen Überblick?
Ja, das ist glaube ich nicht wirklich. Es gibt Leute, die sich da versuchen, da wirklich stark reinzugehen. Also es gibt zum Beispiel die Open Data Initiative von der Bundesregierung in Österreich, die eine Plattform haben, wo ganz viel Open Source Daten reinfließen, Projekte reinfließen, wo man wirklich auch als ganz normaler Bürger einfach mal sehen kann, was gibt es eigentlich alles an Daten oder an Visualisierungen, Geschichten, wo man andocken kann, zum Beispiel, wo man nichts bezahlen muss und wo man direkt einen Effekt hat, wo man vielleicht früher gedacht hätte, das sind alles irgendwelche Daten, die sitzen in irgendwelchen Behörden, dann die werde ich nie drankommen. Ne?
Hängt das irgendwie zusammen mit Citizen Science? Ist das verlängt? Mm-mm. Oder sind das?
Das ist, Open Data ist wirklich eine Geschichte, wo von Gemeinden bis hin oben zur Bundesregierung versucht wird, möglichst viel Daten, die mit Steuergeldern generiert worden sind, auch wieder frei zugänglich zu machen, um Leuten zu ermöglichen, mit diesen Daten, mit diesem Zugang zu den Daten, wieder eigene Ideen, Umsetzungen zu programmieren und wieder zurückzugeben. Also das sind zwei unterschiedliche Ansätze.
Du hast jetzt einen Job oder dir einen Job geschaffen, wo du deine Neugier ausleben kannst, so richtig. Bleibt dann noch Neugier übrig für den privaten Robin?
Ist schwierig, das stimmt.
Verschwimmt das?
Das stimmt. Weil diese Trennung, auch gerade jetzt durch die Selbstständigkeit, die Trennung zwischen Privat und Arbeit ist halt fließend, weil das, was ich mache, ist auch mein Hobby. Das ist auch gleichzeitig irgendwie das, was mich sonst begeistert. Mhm. Aber meine Familie ist natürlich Neugier. Kinder, die haben jetzt nichts mit Wildbiologie zu tun. Und auch wenn ich vielleicht manchmal die Ansätze habe, meine Kinder wie Tiere zu erforschen, da ist das vielleicht trotzdem so?
Da gibt es diesen interessanten TED-Talk von diesem Typen, der sein gesamtes Haus vernetzt hat mit Kameras und Mikrofonen und die menschliche Sprache erforscht hat. Kennst du das?
Nee.
Ich schicke dir das. Großartig, großartig. Also das, mit dem solltest du dich kurz schließen.
Na, aber es müsste eigentlich, also ich hätte auch persönliche Hobbys, Sachen, die ich gerne ausleben würde, für die ich aber momentan einfach keine Zeit habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ach, ja. Also,
ich bin ein großer Fan von Archäologie und irgendwie Historie im Boden, im Grund, auf Geschichten nachzuvollziehen, mich durch irgendwelche alten Dokumente zu arbeiten, von Familiengeschichten über Bodendenkmäler aufzuarbeiten.
Kannst du Bürger, kannst du ein bisschen buddeln?
Das ja, liegt eh alles genau, offen. Genau. Das sind so Sachen, die habe ich früher mal gemacht und habe das irgendwie genossen, aber das hat jetzt nichts mit meinem Beruf zu tun und nichts direkt mit meiner Familie und für das ist zum Beispiel gerade einfach wenig Zeit. Aber sowas könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwann nochmal wiederkommt.
Ja, und wir sind ja stehen geblieben bei der Frage, was wir am Stadtrand von deinem Tun lernen können, wie wir von deinem Tun profitieren könnten. Ich glaube, das war so die letzte Frage. Mhm. Und die ich da rausholen wollte, ist immer losgezogen.
Genau.
Es ist Neugier gefallen, es ist Komfortzone gefallen und die Rehe kamen plötzlich aus dem Wald.
So. Genau.
Bitte.
Also diese Rehanalogie kommt daher, dass wir uns in der Wildtierforschung mittlerweile anschauen, warum sich einzelne Tiere anders entscheiden als andere Tiere. Mhm. Also wenn man so auf so eine Gruppe guckt, dann verhalten die sich so ähnlich wie Menschen, sehr individuell und sehr unterschiedlich. Mhm. Und früher hat man immer geglaubt, irgendwie, das ist alles über einen Kamm scherbar und jeder muss, wenn er in der Situation Suburbia ist, gleich reagieren. Weil er wird dann Emotionen haben und muss dann irgendwie darauf reagieren. Bei Tieren hat man das früher geglaubt, ja, dass das gleichzeitig funktioniert. Und ist dann später darauf gekommen, dass Tiere aber extremst unterschiedlich auf den gleichen Reiz, also auf die gleiche Umgebung reagieren. Und da ist man eben auch drauf gekommen, wenn junge Rehe ein neues Zuhause suchen, so wie ein neuer Mensch, der irgendwo sagt, er sucht einen Platz, wo er sich jetzt verankert, dann hat das eine Konsequenz für diese jungen Rehe, vor allem für die Rehböcke, weil die, nachdem die einmal sich festgelegt haben, hier möchte ich leben, bleiben die den Rest ihres Lebens da. Also es hat schon eine gewisse Konsequenz, wenn du dich einmal entscheidest, dahin loszugehen.
Okay.
Und jetzt gibt es da eben verschiedene Taktiken.
Die bei allen?
Ja.
Immer?
Ja, also zu 99%.
Sehr spannend. Okay.
Und deswegen hat es aber Konsequenz, was du da machst. Und jetzt gibt es eben verschiedene Strategien, verschiedene Individuen und da gibt es Tiere, die kommen quasi aus dem gleichen Kretzel, alle gleichen Start. Und der eine marschiert 300 Kilometer über Autobahnen an Häusern vorbei, irgendwo hin und findet mit Mut und Neugier und der Offenheit zu Neuem ein neues Gebiet, mhm, und ein spannendes Gebiet und erobert das halt für sich.
Mhm.
Und dann gibt es halt andere, die vielleicht auch sein Bruder, der marschiert los und überlegt sich nach 100 Metern und dreht wieder um.
Mhm.
Und merkt, oh oh, das Fremde ist es nicht, ich will wieder zu Hause sein und quetscht sich zwischen seine Verwandten irgendwo zu Hause.
Mhm.
Bleibt sein Leben lang da.
Mhm.
Und dann gibt es welche, die laufen die halbe Strecke, sind eigentlich mutig, glauben's.
Mhm.
Und da passiert irgendwas, sie stehen vor einem Windrad, vor einer Straße und das ändert alles bei ihnen, sie drehen um und gehen nie wieder von zu Hause weg.
Trauma.
Ja, keine Ahnung, wie man es erklärt, aber auf jeden Fall gibt es ganz unterschiedliche Strategien, auf Neues zu reagieren, das wollte ich gerade damit sagen. Ja. Und da hat man dann untersucht, woran liegt das, was macht diese Rehe anders, die mutig sind, die rausgehen, die auf Neues zugehen.
Ja.
Von denen, die zu Hause bleiben, ne? Und dann vielleicht auch anders verhaltensmäßig, mhm, sind. Und da ist ein Teil angeboren, ein Teil basiert aber auch auf dem, was die in ihrem ersten Lebensjahr erleben,
mhm,
wie ihre Mutter sie aufzieht, wie sicher sie sich fühlen, wie viel Konkurrenz sie um sich herum spüren, wie viel Reserven sie haben. Wenn sie ordentlich Energie haben, dann kannst du das Risiko eingehen, auch auf diesem Weg ins Unbekannte hinaus Risiken einzugehen. Wenn, mhm, du schon mager bist und kurz vorm Umfallen, das Risiko einzugehen, ist vielleicht zu viel.
Mhm.
Und in dieser Abwägung geht es darum, Neues zu erkennen, mhm, oder sich eben nicht zu trauen.
Mhm.
Und das macht vielleicht, das ist zwar jetzt beim Wildtier weit hergeholt, das irgendwie auf unser Leben als Menschen irgendwie umzulegen, aber das erklärt vielleicht auch stärker, dass es Leute gibt, die vielleicht anders, zurückgezogener, weniger kommunikativ in ihrem Alltag leben, als Leute, die eben diesen Wunsch haben, Neues zu lernen, rauszugehen, Risiken einzugehen und irgendwie dann einfach mal den Fremden draußen auf dem Dorfplatz anzusprechen. Und das muss eben nicht nur aufgrund von Sozialisierung, von irgendwelchen Veranlagungen liegen, sondern eben aus dieser Summe der Erfahrungen des Lebens heraus. Und das macht es so schwierig zu sagen, es gibt eine Art und Weise, Menschen anzusprechen, um sie aus ihrer Kommunikationsblase oder aus ihrem Loch herauszuholen und sie da irgendwie in so eine Motivation reinzubringen.
Also grundsätzlich glaube ich, dass dieses Verhalten überall gleich ist, egal ob Land, Stadt, Stadtrand, einsame Insel, am Berg, was auch immer. Nur denke ich ja schon, dass am Stadtrand konzentriert Menschen auftreten, eine Gattung Mensch auftritt, die einvernommen wird vom Job, die aus der Stadt rausgekommen ist, um hier im Grünen zu leben, die sich für ihre Kinder ein entsprechendes Wohnumfeld wünschen und aufgrund des Pendelns weniger Zeit haben, gestresst sind und dadurch einfach weniger Zeit haben. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der gerne würde, aber nicht kann, weil ihm die Zeit fehlt oder die Energie fehlt. Also ich glaube, dass es auch nicht darum geht, jemanden die Schuld zu geben und die Verantwortung der Politik zu übergeben, sondern wir grundsätzlich am Beginn, nämlich was den Reifungsprozess oder den Werdungsprozess betrifft, nämlich in der Schule, darauf achtet, dass diese Menschen gefördert werden und gestärkt werden im Miteinander tun, gemeinsam machen, nicht gegeneinander und in einem Wettbewerb aufzutreten, ist auch wichtig, aber dass sie erkennen, wie wichtig es ist, gemeinsam zu arbeiten. Und dann haben sie positive Erfahrungen gemacht und wollen das auch später, ungeachtet dessen, wie es ihnen geht, weitermachen. Natürlich gibt es auch andere Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann sie ins Nachdenken bringen, auffordern wird nicht funktionieren, überzeugen wird nicht funktionieren, aber...
Es ist spannend, also dieses innere Abwägen zwischen, ich bleibe in meiner Komfortzone, habe dann aber keinen neuen Input, und diesem zu sagen, der Leidensdruck ist jetzt groß, ich habe so eine Lust auf was Neues oder auf gemeinsame Sachen, dass dann dieser in der Abwägung immer dieses Pro und Contra dann das überwiegt und dann macht doch den Sprung, geht zum Stammtisch oder geht zum Vortrag. Und da kann man von draußen in dieser Abwägung, glaube ich, schon diese Schwelle erniedrigen. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass diese Überwindung etwas kleiner ist, dass in der Abwägung dann doch sagt, okay, jetzt gehe ich raus, jetzt gehe ich mit, jetzt interessiert mich das.
Ja. Ich denke schon, je mehr Angebote es gibt, desto größer ist die Chance, dass jemand diese Schwelle überschreitet und wieder quasi zurückfindet, wieder sozialer wird, neugieriger wird, erkennt, dann positive Erfahrungen macht und sieht, hey, da sind nette Menschen oder ja, sich an etwas erinnert. Aber dafür braucht es eben die Angebote, die Vielfalt der Angebote im Lebensraum.
Absolut, ja. Und gerade du hast ja die Natur angesprochen, eben als quasi mein Fachbereich. Wie schaffen wir das eben, diese Verbindung zur Umwelt, zur Natur irgendwo rauszubringen? Und da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, dass uns aufgefallen ist, dass jetzt zum Beispiel rein vogeltechnisch es in den meisten Orten, in denen ich vorher gelebt habe, Gruppen gab, in Einzelindividuen, aber um diese Leute herum Gruppen, die sich intensiv mit diesem Thema Vogelwelt beschäftigt haben, in einer Gemeinde, in einem Ort. Und Kinder mitgenommen haben, Leute mitgenommen haben zum Nistkästen ausputzen. Die sind morgens im Frühjahr rausgegangen, Vogelstimmen-Exkursionen hören. Die haben Aktivitäten gemacht, wenn irgendwo ein Bauplatz belegt worden ist, dann wurde diskutiert, du, da brütet der seltene irgendwas. Und das fehlt hier vollkommen. Das ist mir extrem aufgefallen.
Dass es quasi in der Stadt, im Dorf,
in der ganzen Gemeinde
Angebote gibt, die darauf hin Referenzen setzen zur Natur.
Nicht nur Angebote, es gibt keine Person, keinen Fokus, keine Gruppe, keinen Verein, der sich explizit mit sowas auseinandersetzt. Und ich meine, ich bin wirklich viel in der Welt rumgekommen und ich habe noch keinen Ort vorher gefunden, wo das nicht existent ist. Wo es nicht wenigstens irgendjemanden gibt, der das hobbymäßig macht, der andere Leute begeistert und der diesen Wunsch hat, diese Begeisterung auch an Leute weiterzugeben. Also das ist ein ganz merkwürdiges Konstrukt und das ist vielleicht auch so eine Suburbia-Geschichte. Möglicherweise ist das genauso so ein Punkt.
In dem machbarschaftlichen Tun kommt immer wieder die Frage, warum? Warum diese Lethargie? Warum diese Abweisung, dieses Desinteresse? Ich habe gesprochen mit Herrn Manzano, der erzählt hat, wie er den Nationalpark, wie sie daran gearbeitet haben, den Nationalpark einzurichten, die Abwehrhaltung der Einwohner, der Anwohner, die gesagt haben, das braucht man nicht, das wollen wir nicht. Ja? Vielleicht ist es wirklich so, dass wir in der Geschichte zurückgehen müssen und da auch eine Begründung suchen können, ja, dass das darin vielleicht seinen Ursprung hat. Nur findet ja seit vielen Jahren die Durchmischung mit Frischfleisch, wenn man so will, statt. Mhm. Und trotzdem ist es noch so.
Stimmt, ja. Ja? Aber die bringen, also wie gesagt, nochmal auf meine eigene Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel damals von Würzburg nach Göttingen gezogen bin, da war ich alleine, ich kannte noch keinen, suchte Anschluss und habe überlegt, ich würde gerne wieder irgendwas machen. Ja? Mhm. Und dann habe ich kurz nachgeschaut und da gibt es dann wieder eine ornithologische Arbeitsgruppe oder es gibt einen Verband, also es gibt Verbandstrukturen oder kleine Vereine oder auch nur Einzelindividuen, die was machen. Und da gab es einen Stammtisch und da ist man dann am Mittwochabend hingegangen und dann haben die erzählt, was sie gerade für Vögel gesehen haben, was sie gerade für Einsätze gemacht haben, irgendwelche Lebensräume wieder herzurichten. Und am nächsten Tag mitgenommen und dabei gewesen. Ja. Also so ein Ansatzpunkt zu sagen, also es braucht trotzdem diesen Fokus. Es braucht, selbst wenn jemand daherkommt als Frischfleisch, braucht er irgendjemanden,
mit dem er...
Genau. Und das können zwei verlorene Frischfleischmenschen sein, die sagen, wir haben gleiche Interessen und wir starten jetzt sowas neu. Aber das macht es natürlich komplizierter, dass die beiden sich finden, wenn es nicht so einen Kristallisationspunkt gibt, irgendeinen Ort, wo man einmal hinkommt und sagt, hier bin ich, ich möchte gerne was machen, lass uns was gemeinsam aufbauen.
Ja. Vielleicht gibt es diese Menschen ja und sie verstecken sich.
Genau.
Die Thujenhecke ist zu dicht.
Genau. Einen solchen Menschen habe ich jetzt neulich kennengelernt und getroffen, der eben ein Kollege bei mir an der BOKU war. Mhm. Und wir voneinander jetzt erst rausgefunden, nach all den Jahren, dass wir beide im gleichen Ort leben. Und dass er auch ganz spannende Geschichten macht und interessiert an unserer gegenseitigen Arbeit ist. Und mit genau dem habe ich auch drüber geredet, auch als Biologe, als Zoologe, der da hoch motiviert ist und viel tut. Aber auch über dieses Fehlen zu sagen, wer kümmert sich hier eigentlich jemand drüber, welche Vogelarten hier leben, was wo kommt, was sich verändert. Und der hat auch gesagt, na,
Vielleicht braucht es eine andere Landeplanung. Also Ornithologie ist halt ein sehr kleines Feld, ja? Genauso wie es viele andere kleine Felder gibt, die bearbeitet werden. Vielleicht braucht es eine neutralere Landebahn, die sagt, liebe Leute, groß und klein, die ihr da jetzt reinschneidet nach Großenzersdorf, was auch immer ihr an Interessen, Wünschen, Träumen mitbringt. Hier gibt es eine Landestelle, wo man andocken kann und da gibt es einen, keine Ahnung, Stammtisch oder digitalen Stammtisch, angepasst an die Umstände, wo man, wenn man will, unverbindlich andocken kann. Ja. In den meisten Fällen, sehr spannend, es gibt ja im beruflichen Umfeld. Wir arbeiten jahrelang zusammen, aber in den wenigsten Fällen weiß man, was den anderen wirklich brennend interessiert, was er in der Freizeit macht. Außer man sitzt ihm gegenüber, man freundet sich an, man besucht sich auch privat, aber in den Büros sitzen viele Menschen zusammen, die voneinander kaum etwas wissen. So, jetzt verbringen die aber 8, 9, 10 Stunden pro Tag miteinander und schaffen es nicht, sich auszutauschen, wie sollen denn Menschen, die über den Kindergarten, über die Schule, über was auch immer, zusammenfinden, da die Möglichkeit haben, das herauszufinden, so sie nicht kommunikativ sind. Ja? Wenn ich neugierig bin, dann gehe ich auf den anderen zu, wofür brennst du und was hast du da im Keller außer Leichen? Und das ist natürlich ein springender Punkt, weil das ist natürlich auch eine Idee von Humans of Suburbia, ja. solche Dinge transparent zu machen, dass andere sagen können, ja spannend, endlich hätte ich nicht gedacht, dass da noch jemand ist, der sich für das oder das interessiert.
Vielleicht bräuchte man einfach nur so in so einer analogen Form eine riesige Wand, wo sich die Leute, die sagen, ich stehe zu dem, was ich da mache und tue, und ich bin der Vogelmensch. Und dafür braucht man keinen Verein, keine Struktur, keine Mitgliedschaft, sondern einfach nur, wenn dann ein anderer kommt, der Interesse daran hat, sagen kann, schau, der interessiert sich, vielleicht kontaktiere ich den. Oder es gibt Leute, denen ist der Mauersegler vom Haus runtergefallen und die fragen, wer wird sich kümmern. Es geht jetzt immer alles nach Haringsee, aber vielleicht gibt es ja jemanden vor Ort, der sagt, du, ich helfe dir, das Nest so zu bauen, dass du beim nächsten Mal nicht runterfällt.
Im Grunde genommen hätten wir ja sowas geschaffen mit der örtlichen Facebook-Gruppe. Nur da vermute ich sehr stark, dass viele nicht die Fantasie haben, das auszureizen, was man da alles machen könnte.
Ja, aber wie würdest du, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich bin der Vogelmensch, wer Spaß daran hat, irgendwie darüber sich auszutauschen, kontaktiere mich doch. Ja? Das geht ja unter in diesem Newsfeed, in den Diskussionen, das geht ja verschwindet ja, ne? Ja, weil so eine Facebook-Gruppe einen anderen Fokus hat, weil da halt diskutiert wird.
Du könntest jetzt, entschuldige, dass ich dir da ins Wort komme, du könntest zum Beispiel, natürlich, der einfachste Weg wäre, Capriolus dort zu teilen und zu sagen, hallo, mich gibt's. So, da wird es natürlich untergehen. Wenn du aber ein Foto, und ich erinnere mich jetzt spontan an die Geschichte von dem Hirsch, der sich verheddert hat und den ihr da rausgezahlt habt aus dem Wald. Ja. Oder an unsere beider Wanderung mit den Wärmebildkameras. Ja. Solche, so ein Eyecatcher-Foto reingibt und sagt, letztens in der Lobau, nur 20 Minuten von hier oder was auch immer, ja, haben wir das und das erlebt. Spannend, was sich hier vor unserer Haustür tut. Ich bin der Robin, ich bin Wildbiologe von Beruf und freue mich über alle, die mir bei meinem Tun digital über die Schulter schauen. So, wirst du definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommen, als wenn du nur Holodoro deine Seite teilst.
Ja klar, aber es bleibt ja jetzt dann nur ein Snapshot, nur die Leute, die quasi da jetzt schon drin sind, kriegen es mit.
Genau.
Jetzt geht es aber darum, jetzt kommt wer Frisches hier rein, irgendwer anders, irgendjemand zieht dazu oder irgendjemand taucht drauf. Und der müsste eine Möglichkeit haben, sowas eigentlich wie ein Wiki oder eine Wikipedia-Geschichte von, weißt du, was ich meine? Also das müsste eigentlich sowas wie ein Telefonbuch geben, in Anführungsstrichen, ohne weiteren Newsverlauf, ohne Stories, einfach nur quasi eine Struktur.
Ja, dieses Telefonbuch auf der Gemeindeseite, ja. Aber es ist halt sehr, wie soll man sagen, starr. Ja. Da stehen wie in einem Telefonbuch Namen drinnen, ja. Genauso die Machbarschaft an vorletzter Stelle, wenn nicht jemand neugierig ist, und nicht draufklickt, dann wird er nicht erfahren, was die Vielfalt ist.
Und das sind ja jetzt auch nur Vereine oder fixe Strukturen.
Genau. Weil eigentlich da gibt es Unternehmen, gibt es auch.
Genau. Ja.
Aber so eine Talentebörse wäre eine spannende Sache. Jetzt könnten wir zum Beispiel schauen, wie könnte man zum Beispiel die Plattform Humans of Suburbia / Großenzersdorf für so etwas nutzen. Wie könnte man das automatisiert, ohne dass ich das alles einpflegen muss, freischalten und da eine Talent Wall oder was auch immer.
Ja, so ein Wissensgraph oder was weiß ich. Oder
entwickeln.
Das soll ja auch keine kommerzielle Geschichte sein, sondern es geht ja darum zu sagen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel um Stadtgeschichte irgendwie, wenn ich jetzt was wissen wollte, dann würde ich vielleicht den Georg sofort anrufen und sagen, du Georg, entweder Georg weiß es oder er kennt jemanden, der vielleicht wieder weiß.
Wo. Aber ihr müsst das auch schon. Sind das Schlagwörter, sind das Bilder? Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, die Menschen wollen reagieren auf Bilder. Ja? Und wollen wie durch einen Einkaufskatalog durchblättern. Dann gibt es andere, die wollen nach Schlagwörtern suchen. Ja, da braucht es eine Word Cloud. Aber in den meisten Fällen ist es dann doch mit einer administrativen Arbeit einer Person verbunden. Gibt es technische Tools, die das ermöglichen, ein Foto hochzuladen mit 3 Hashtags versehen und das kommt dann quasi in eine Mischmaschine? Also wie heißen denn diese Walls-Tools, wo du verschiedene Social Media Kanäle bei Messen an die Wand wirfst, ja, weil jemand ein Foto auf Facebook postet mit Hashtag Tralala.
Genau, ja, gibt es einige, die das so aggregieren, habe ich ja auch. Ja.
Ja?
Stimmt, ja. Genau, dass wenn die dieses Hashtag qua Wissensgraf Groß-Enzersdorf oder irgendwie sowas.
Und dafür müssen sie halt irgendeine dieser Kanäle über einen dieser Kanäle funken, ja, über Instagram, Facebook und so weiter. Und jemand, der begeisterter, keine Ahnung, wir haben einen Bienenzüchter, haben wir beim Sommerkino kennengelernt, der Bienen züchtet, der vielleicht nicht affin ist, dass wie gewinnt man den dafür?
Ja.
Also wie, und auch hier die Verschränkung zwischen analog und digital.
Absolut. Oder es gibt sowas, also wir haben ja so ähnliche Konstrukte an der BOKU zum Beispiel, wenn wir quasi kommunizieren wollen, was wir so an Forschung machen, dass wir die Leute ja wie so in Form von Messen oder in Form von irgendwie Tag der offenen Türen, dass die Leute vor ihrem Büro einen Klapptisch aufbauen, da liegen ein paar GPS-Halsbänder und ein paar Schädel. Und wenn jemand dran vorbeigeht, jetzt, da haben wir die Leute aus der Umgebung eingeladen, aus dem Grätzl, ne, damit die mal sehen, was wir in der BOKU so machen und tun. Die Leute sind durch die Flure gegangen und normalerweise gehst du durch Flure, wo was dran steht, aber die Türen sind zu. Nicht einladend, keiner fragt nach. Und da haben wir einfach kleine Tische vor die Tür gestellt, haben das, was uns irgendwie repräsentiert, in 3-4 Objekten auf diesen Tisch gestellt. Und jeden, den es interessiert hat, ist stehen geblieben, hat Smalltalk gemacht, ist weitergegangen und ist nur rein. Ist halt eine Sache quasi, die das Ganze anfassbar macht und die vielleicht auch eine Möglichkeit ist, wie man sowas offline, online verknüpfen könnte, Open Air.
Jetzt, also so eine Börse hat es ja noch nicht gegeben. Ich weiß, dass ich glaube, in Matzen oder so gab es so eine Talentebörse, wo einerseits Unternehmen sich präsentiert haben, aber auch Private. In der Dorfhalle, wie auch immer. Aber da braucht es halt auch das Wissen dafür, wen gibt es? Ja? Wo sind die Leute? Wie spricht man sie an, wenn die eben nicht auf Facebook sind? Ja? Und mein Ansatz ist der, dass ich halt jetzt über dieses Humans of Suburbia quasi von einem zum anderen komme und diese Talente entdecke. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch über die Stadtzeitung solche Leute anzusprechen. Aber ich glaube, das wird einfach noch ein bisschen dauern. Ja. Also Essling hat das ganz gut vorgemacht. Die haben da sehr spannende Menschen sichtbar gemacht und ihnen auch eine Bühne gegeben. Mit ihrer Schreibwerkstatt und Leseabende und ich weiß nicht was. Haben einfach viele Menschen sich plötzlich aufgefordert gefühlt, da vor den Vorhang zu kommen oder aus ihren Häusern rauszukommen. Und das ist schön. Also da haben die wirklich Pionierarbeit geleistet.
Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wie man vielleicht auch gerade die Suburbia-Menschen da rauskitzeln könnte. Es gibt diese Stunde der Gartenvögel, was du das schon mal gehört hast. Das ist eine weltweite Geschichte, wo mittlerweile hunderte Millionen Menschen mitmachen. Und da wird an einem Tag zu einer bestimmten Zeit zählt man, schaut sich an seinem Vogelfutterhäuschen bei sich im Garten an, wie viele von welchen Vogelarten sind da. Und man schreibt quasi immer die maximale Zahl, die man gleichzeitig gesehen hat. Es sind 3 Meisen da oder es ist irgendwie ein Kleiber da. Und das machen hunderte Millionen Menschen gleichzeitig, geben dann diese Daten ab. Das wird aufsummiert. Das gibt auch so ein Challenge in dem Sinne, dass die Leute dann nachher sagen, welcher Ort hat die meisten verschiedenen Arten, wie viele Individuen. Das Ganze wird aufsummiert und da wird wirklich für die gesamte USA, für ganz England und weltweit mittlerweile an einem Tag erfasst quasi, was in den Vorgärten und auf den Fenstersimsen der Menschen so als Standard normale Vögel herumflitzen.
Das setzt aber voraus, dass man die Vögel kennt oder sagt man einfach,
ja, okay, das sind 3 verschiedene Stellung. Man kriegt vorher schon auch so einfach eine Liste, das sind so die einfachen Vögel. Es gibt da kleine Videos zu, die einem erklären, wie man das macht, wie man die darstellen kann. Es gibt sogar Apps dazu. Das heißt, die Schwelle ist sehr niedrig. Also jeder, der eigentlich irgendwie einen Meisenknödel hat, kann da theoretisch mitmachen vorm Fenster. Und es zeigt aber, es ist eine Appreciation von dem jetzt nicht speziellen. Da ist jetzt kein Kranich oder kein Kolibri, sondern es ist halt eine Meise. Aber diese Meise ist halt für den in Suburbia auch schon was Tolles. Mhm. Ja? Und vielleicht hat er drei Meisenarten und das ist schon noch toller. Mhm. Und über so eine Form kann man, über solche simplen Mitmachgeschichten, kann man dann vielleicht auch dieses Ornithologie, diese komischen Fachbegriffe, da glaubt man immer, da muss irgendwie einer mit einem riesen Spektiv durch die Büsche rennen, muss ja gar nicht sein. Mhm. Sondern sich damit zu beschäftigen, was in seiner eigenen Umgebung passiert, was vielleicht dann auch weniger wird. Jetzt hat es so Seuchen gegeben, die haben zum Beispiel die Amseln daher gerafft. Die sind dann zu zigtausenden gestorben hier in der Umgebung. Und den Leuten ist dann aufgefallen, wenn man mit der Nachbarin geredet hat, die hat gesagt, ich sehe gar keine Amseln mehr, die haben hier immer gesungen. Was ist denn passiert mit denen? Ne?
Wir haben irgendwo eine tote rumliegen gehabt.
Ja, das ist ein Virus, Sutu-Virus, und der rafft die einfach daher. Ja?
Wäre ja ein schönes Lockdown-Projekt.
Ja, eh.
Das nächste Mal,
anstatt das kann ich aus vollkommener Isolation, kann ich aus meinem Fenster gucken, ja, und kann mir angucken, was am Eisenknödel
ist. Wäre ja ein Vorschlag so, ne? Für dich, mal einen Versuch zu starten.
Ja, etwas doch.
Und das, keine Ahnung, ein Foto von der Linda, wie sie am Fenster steht, mit Block und Zettel bewaffnet, und ist ein Eyecatcher und den Leuten...
Und wenn die Leute sich nicht trauen, dann sollen sie ein Foto machen, selbst mit dem Handy oder irgendwie anders, und das schicken und sagen, was ist das? Und dann kann man in der Gruppe gemeinsam dann auch die Neugier da weiterlaufen lassen.
Also, Citizen Science.
Ja, aber eben auf dem lokalsten Niveau, was man machen kann. Weil ich glaube, weil wir ja schon drüber geredet haben, jetzt raus, Exkursionen im Wald in die Au, das ist vielleicht dann unser mittelfristiges oder Endziel, dass die Leute sich aufraffen und dann zu einer Vogelstimmexkursion um 4 Uhr morgens rausgehen. Aber dieses erste neugierig machen, diesen ersten Schritt in diese Welt zu gehen, ist vielleicht dann einfach wirklich vom Fernsehsessel sich einmal umdrehen vom Fernseher in Richtung Fenster und einmal die Kohlmeise anschauen. Ja.
Spannend. Also ich bin überzeugt, je vielfältiger die Angebote sind, je sichtbarer sie sind, desto mehr wird sich tun. Das ist so. Die Herausforderung ist, diese Dinge, die Angebote sichtbar zu machen, die Menschen, die wenigen, die es gibt, die ein bisschen mehr aus ihrem Leben rausholen, zu motivieren, aus ihren Garagenkellern, Dachböden, Hobbyräumen rauszukommen und zu sagen, hey, nehmt euch mal Zeit, begeistert auch andere. Ja? Was ja zum Beispiel die Bauern hier auch nicht machen, die Konsumentinnen, Bürgerinnen der Region zu informieren, zu begeistern für die Vielfalt. Und wenn das einmal sichtbar ist und die Angebote da sind, sich weitere Leute motiviert fühlen, dann wird es lebendiger und dann braucht es keine neu gestalteten Parks und renovierten Stadtsäle, weil die Bürgerinnen drauf kommen, wie sie selber sich untereinander begeistern und motivieren können.
Ja. Also ein Beispiel, das ist jetzt wieder dieser Schritt zurück, was mir gerade wegen der Facebook-Gruppe einfällt, wo ich einmal darüber gestolpert bin, dass sich Leute in der Facebook-Gruppe damals beschwert haben darüber, dass irgendein Vogel so penetrant ruft nachts und ob jemand weiß, was das ist und ob man das abstellen kann. Und wo dann lange darüber diskutiert wurde und dann irgendjemand drauf gekommen war, dass das doch nur eine defekte Alarmanlage war. Und vorher aber lange darüber diskutiert wurde, welche Eulenart. Und ich bin selber total selbstschuldig. Ich habe nämlich nächtelang auf diesem Balkon gestanden und immer gedacht, jetzt habe ich sie gehört. Bis ich bei einer der Hunderunden dann an dieser Alarmanlage vorbeigelaufen bin.
Ich bin mir nachgegangen ein
bisschen. Genau, aber ins Negative gesehen, es hat jetzt einen Fall gegeben, der genau in der Situation dann mit dem Luftgewehr den Vogel aus dem Baum geschossen hat. Und das war eine bedrohte Zwergeule, die eben diesen penetranten hohen Ton macht.
Okay.
Und da gibt es halt nur eine Handvoll überhaupt in Österreich. Und eine davon hat er in seinem Vorgarten
abgeknallt.
Genau, im südlichen Rand von Wien geknallt. Also... Deswegen, ja, es ist schon spannend, also dass dann dieser Vogelruf wurde, diese Geschichten dann eher so als störend und wie kann ich es abstellen irgendwie.
Aber spannender Input, das ist eine Möglichkeit, ein basales Angebot in die Arena zu werfen, wer so Hobby-Ornithologen-Zählaufträge, aber symptomatisch und symbolisch für andere Angebote, die zeigen, was für Interessen hier beheimatet sind und wie man über diese Interessen neue Leute kennenlernen kann. Spannend. Super. Dann sage ich danke. Für deine Zeit.
Vielen Dank, Mo, für deine Initiative und für die People of Suburbia und alle anderen Anstöße und Motivationen.
Es ist total spannend, wenn man mit Menschen spricht, die man glaubt, ganz gut zu kennen, dass man immer noch was rauskitzelt und ja. Du bist einer, von dem man immer wieder was lernen kann und das ist schön. Und solche Menschen, glaube ich, brauchen wir, die auch offen sind, die gut erklären können, ja, die sich dessen bewusst sind und die dieses Feuer weitergeben können. Und das ist großartig. Und darum freue ich mich sehr, dass du dich da meinem Mikrofon gestellt hast. Dankeschön.